Das Geheimnis soll gelüftet werden. Thema hatte Rainer ja angekündigt vor dem Präludium. Ein großes Geheimnis. Und der Apostel Paulus sagt, ich spreche von Christus und von seiner Gemeinde. Und das ist das große Geheimnis. Jesus Christus und seine Gemeinde. Ich möchte uns dazu einen Bibeltext vorlesen aus Matthäus 9, wo dieses Geheimnis, wenn man so will, im Vorfeld schon ein wenig gelüftet, ein wenig angedeutet wird. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen, und er sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den Verlorenen des Hauses Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ein Trainer wurde einmal gefragt, ein Fußballtrainer, was denn der Profifußball austrägt für die Volksgesundheit. Und daraufhin sagte der Profitrainer eigentlich nicht viel. Denn bei einem Fußballspiel ist es so, dass 50.000 Leute, die eigentlich den Sport dringend nötig hätten, in den Zuschauerrängen sitzen und 12 Leuten, die dringend Erholung brauchen, beim Fußballspielen zugucken. Und wenn man zu diesen 50.000 noch die Millionen Fernsehzuschauer hinzuzählt, dann kommt man auf eine gewaltige Zahl. Man muss im Ende dann feststellen, der Profifußball trägt nicht allzu viel für die Volksgesundheit aus. Manchmal hat man einen ähnlichen Eindruck in der Gemeinde Jesu. Da gibt es so einige Spieler auf dem Feld und viele andere, die auf den Tribünen zugucken. Und die vielleicht das Geheimnis von Gemeinde bislang noch nicht entdeckt haben. Denn Leute, die zur Gemeinde gehören, gehören aufs Spielfeld. Und dafür steht Jesus und dafür steht auch dieser Text, den wir heute Morgen hier miteinander gehört haben. Das Erste, was mir an Jesus auffällt und was dann in Folge ein wichtiges Kennzeichen der Gemeinde ist, also zu ihrem Geheimnis gehört, ist gar nicht die Gemeinde selbst, nicht die Jünger und nicht Jesus, sondern das Geheimnis der Gemeinde sind die anderen. Die draußen sind. Und als Jesus das Volk sah, so beginnt unser Text. Und wir erinnern uns daran, dass wir häufig in der Gemeinde mit uns selber beschäftigt sind. Dass wir gar keinen Blick frei haben für die 12.000 Menschen hier in Jever, die heute Morgen nicht im Gottesdienst sind. 12.000 Leute. Sondern dass wir so befasst sind, so intensiv beschäftigt sind mit unserer eigenen Tagesordnung, mit unseren Konflikten manchmal, mit unseren Schwierigkeiten und Problemen, mit unserem Reden übereinander, dass wir weder Augen noch Ohren frei haben für die Menschen. Das fasziniert mich an Jesus, dem Haupt der Gemeinde, dass er seinen Blick nach außen richtet. Dass sein ganzer Dienst überhaupt an den Menschen orientiert ist. Deswegen kam er in diese Welt, deswegen verließ er die Herrlichkeit des Vaters, deswegen nahm er Knechtsgestalt an, deswegen wurde er gehorsam bis zum Tode am Kreuz und noch am Kreuz
betet Jesus für die anderen und nicht für sich selbst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn es eine Gemeinde Jesu gibt, die also Jesus Christus in ihrer Mitte hat, die sich auf ihn beruft, dann gehört zu dieser Gemeinde, dass sie ihren Blick nach außen richtet. Gemeinde Jesu, so hat es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert, ist immer Kirche für andere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie viele Menschen haben wir zumindest in unseren Gedanken und auf unseren Herzen heute Morgen mit hierher gebracht, die Jesus noch nicht kennen? Als Jesus aber das Volk sah, wie viele von diesen Menschen haben wir in der vergangenen Woche wirklich gesehen, angeschaut? Oder liefen wir wie Fragezeichen herum, die sozusagen in sich selbst verkrümmt sind und sich immer nur selber betrachten, die Hand am eigenen Puls haben, wie geht es mir heute? Und als Jesus das Volk sah, die große Menschenmenge. Ich erinnere immer wieder gerne an dieses Beispiel, dass Denton Lotz vor über einem Jahr mal hier in unserem Gottesdienst uns vor Augen geführt hat. Er erzählt von einer Frau irgendwie aus Asien. Und sie war so sehr darüber betroffen, dass ihr Ehemann nicht zu Jesus gehört, dass sie seine Schuhe genommen hat und diese Schuhe in der Kirche vorne hingestellt hat. Und sie hat Gott immer wieder darum gebeten, dass eines Tages nicht nur die Schuhe dort stehen, sondern auch ihr Mann dort steht. Ich hatte damals angeregt, so ein Schuhregal hier vorne als im liturgischen Zentrum anzubringen, wo wir sozusagen unsere Schuhe mitbringen, nicht unsere, sondern die von Menschen, die wir gesehen haben und die Jesus brauchen und sie hineinbeten in seine Gegenwart. Das Zweite, was ein Kennzeichen von Gemeinde ist, ist, dass sie eine Mannschaft ist mit einem tiefen Mitleid, wenn sie denn zu Jesus gehört. Steht hier in unserem Text, als Jesus das Volk sah, da jammerte es ihn. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und wenn wir dieses Wort Mitleid oder dieses Wort Jammern richtig übersetzen aus dem Griechischen, dann bedeutete das, und es drehte ihm die Eingeweide um, als er das Volk sah. Er schlug ihm auf den Magen. Das war also nicht so ein Mitleid, das uns manchmal beschleicht, wenn wir die Nachrichten im Fernsehen sehen und kurze Zeit später dann völlig eintauchen in die Welt der Volksmusik und wieder vergessen haben, was wir da gehört und gesehen haben. So geht es uns ja meistens. Es schlägt ihm auf den Magen, was er dort sieht. Das Feld, so sagt er, ist reif zur Ernte. Und dass sie reif sind, sieht Jesus nicht an den besonderen Früchten, die die Menschen bringen, sondern dass sie reif sind, sieht er an ihrer Not. Die Not qualifiziert sozusagen sie zur Reife und macht sie erntereif. Wie viel Not gibt es um uns herum? Und wie abgestumpft sind wir manchmal dagegen. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, drehte es ihm den Magen um. Und dann gibt es ein drittes Geheimnis von Gemeinde, wenn man so will. Deutlich gemacht an dieser Geschichte. Gemeinde Jesu ist eine Mannschaft mit Mission, mit Sendung. Jesus beruft ja seine Leute in diese Mission und er beruft sie später für die ganze Welt, hier in diesem Augenblick zunächst nur für Israel. Er sagt ausdrücklich, geht nicht zu den Samaritanern, geht zu den Verlorenen des Hauses Israel. Aber am Ende des Matthäus-Evangeliums hören wir den Missionsauftrag, diese Weite, in die Jesus seine Jünger, seine Apostel, seine Gemeinde schickt, indem er sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt allen Völkern, predigt ihnen das Evangelium. Im Hebräerbrief lesen wir, dass manchmal Jesus ganz alleine draußen ist, unter den Menschen. Und das ist vielleicht auch manchmal der Grund, warum wir den Eindruck haben, Jesus wäre nicht in unserer Mitte. Und deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, lasst uns hinausgehen zu Christus und seine Schmach tragen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Lasst uns hinausgehen zu Christus. Er ist dort zu finden, wo Menschen ein zerbrochenes Herz haben und ein zerschlagenes Gemüt. Als er das Volk sah, jammerte es ihm und er litt darunter, dass Menschen ohne Hirten durch die Gegend und durch diese Welt laufen. Ich habe vor einiger Zeit eine interessante Geschichte gelesen, eine wahre Geschichte, und zwar eine Kirche wurde neu gebaut, irgendwo in Süddeutschland, und es war 14 Tage etwa vor der Einweihung dieser Kirche, und da kam so eine kleine Besuchergruppe aus dem Kirchenvorstand, um sich nach dem Fortgang der Arbeiten dort zu erkundigen und herauszukriegen, ob denn die Kirche wirklich auch fertig sei. Dann inspizierte man alles und war ganz beruhigt und befriedigt über den Fortgang der Arbeiten. Und dann guckten die Leute, diese Besuchergruppe, plötzlich auf die Altarwand. Und sie hatten in Erinnerung, dass dort an der Altarwand Jesus, der gute Hirte, abgebildet werden soll. Und was sie dort sahen auf der Altarwand, war nur der Kopf des guten Hirten und der Hirtenstab. Und nichts anderes. Und der Künstler war auch gerade da und einer der Besucher sagte, ja, wird das denn noch fertig in 14 Tagen? Der ganze Herr Jesus dort an der Stirnwand. Und dann sagte der Künstler, ich habe mir das anders überlegt. Es bleibt so, wie es ist. Nur das Haupt und der Hirtenstab. Und der Leib. Und die Arme und die Hände und die Augen. Und der Mund und die Füße. Das ist die Gemeinde. Er ist der gute Hirte. Für mich auch eine interessante Idee, wenn wir an den Neubau unseres Bethauses denken. Das wäre für mich ein faszinierendes Bild. Ich sag mal, im liturgischen Zentrum einen Altar haben wir ja nicht. Nur einen Tisch des Herrn. Jesus, der gute Hirte, das Haupt und wir sein Leib und seine Hände und seine Füße. Und das andere wird auch deutlich, wenn wir die Liste der Jünger hier uns angucken. Gemeinde Jesu, das gehört mit zu ihrem Geheimnis, ist eine Gemeinde auch mit Macken. Das weiß jeder, der zur Gemeinde gehört, dass die Gemeinde Jesu Macken hat. Schaut euch die Apostelliste hier an. Da geht es um Petrus, der immer wieder den Mund zu voll genommen hat. Da denke ich an mich selber und an viele meiner Schwestern und Brüder. Wie oft nehmen wir den Mund zu voll? Wenn es um unseren Glauben geht und unsere Überzeugungen. Wie oft tragen wir bestimmte Botschaften vor uns her, die wir aber in unserem Leben gar nicht so durchhalten. Wie oft nehmen wir den Mund zu voll? Petrus steht dafür. Da gibt es die, die gerne Spaß an Aufruhr haben, für die das Leben erst interessant wird, wenn kleine Kriege stattfinden. Es gibt Leute, die leben ständig in Auseinandersetzungen. Ich denke an die Zeloten im Jüngerkreis Jesu. Die haben auch aus so einer Aufruhr, aus einem Aufruhrhintergrund, waren Revolutionäre ursprünglich. Ich denke an die Stillen im Lande, die gar nicht groß Aufhebens von sich machen. Es gibt Apostel in den Apostellisten, von denen wissen wir eigentlich nicht mehr als nur den Namen. Sie werden immer genannt, sind immer mit dabei, aber was sie besonders getan und geleistet haben, wissen wir nicht. Ich denke an die Gutbürgerlichen, die es gab, an Matthäus, den Zöllner zum Beispiel, Andreas mit seinem Fischereibetrieb. Und wir finden die Gemeinde Jesu mit ihren Macken wieder. Und das, was sie verbindet, Mischwald, haben wir vorhin gehört von Schurt, das, was sie miteinander verbindet, ist zunächst nur der Herr Jesus Christus, der sie berufen hat. Und ich glaube, nicht nur trotz ihrer Macken, sondern geradezu wegen ihrer Macken. Das Interessante ist, wenn man über das Thema Macken weiter nachdenkt, dass ja nicht nur wir Macken haben, sondern auch die Menschen draußen, das Volk hat Macken. Und es ist wunderbar, wenn Jesus also Leute mit Macken in diese Welt sendet und keine Engel in diese Welt sendet, ohne Macken, die sozusagen makellos sind, also mackenlos sind. Und seine Jünger sendet, weil die sich auskennen in Sachen Macken. Das Wort Macke kommt übrigens aus dem Jiddischen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es ist ein jiddisches Wort in unserer Sprache, so ähnlich wie Knast oder Ganove oder guten Rutsch. Also das Wort Macke heißt so viel wie Schlack. Und man denkt dabei zum Beispiel an ein Porzellangeschirr, das einen Schlag hat. Also irgendwas ist da abgeblättert durch einen Schlag. Es kann manchmal auch Plage bedeuten. Also unsere Macken können manchmal auch Plagen werden für andere Menschen. Aber wir sind sozusagen verbunden mit unseren unterschiedlichen Macken durch Jesus. Und natürlich werden wir verwandelt in sein Bild. Aber er schickt Leute mit Macken unter Menschen, die Macken haben. Und Menschen, die von draußen hier reinkommen, wissen, hier bin ich zu Hause und hier kenne ich mich aus. Und Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde mit Macht. Mit Vollmacht, könnte man sagen. Und das gehört zu den tiefsten Geheimnissen der Gemeinde. Dass diese Menschen mit Macken von Jesus ausgestattet wurden mit Vollmacht. Ihr habt die Vollmacht, sagt Jesus, Dämonen auszutreiben. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ihr habt die Vollmacht, Kranke zu heilen, sagt Jesus, als er sie losschickt. Ich gebe euch Anteil an all den Vollmachten, die auch ich habe. Und er bindet gewissermaßen seinen guten Namen an unsere Namen. Und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten. Und er gab ihnen Macht über Krankheiten und Gebrechen. Und diese Macht, diese Vollmacht, die Jesus uns gibt, ist ganz tief verwurzelt in seiner Macht der Liebe. Und mich beeindruckt, dass manchmal, wenn Leute von draußen hier reinkommen, dass sie sagen, ich spüre, hier ist irgendwie etwas anderes. Manchmal denke ich, wenn jemand von draußen hier reinkommt, dass sie nun gerade in diesem Gottesdienst hier sein muss. Was werden sie gedacht haben? Und ich stelle manchmal im Anschluss fest, da hat Jesus ihnen für bestimmte Dinge einfach die Augen und die Ohren zugehalten. Aber sie haben die Macht, die Vollmacht der Liebe unter uns gespürt. Und das ist ja nicht die Macht, die wir in uns selber tragen, von Natur aus, sondern die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das letzte Geheimnis der Gemeinde, das ich hier nennen möchte, ist, bevor Jesus seine Gemeinde losschickt, seine Jünger. Übrigens, keiner von den Aposteln war ein Theologe von diesen 12. Das ist ganz wichtig. Keiner hatte irgendwo Theologie studiert, eine pastorale oder eine evangelistische Ausbildung gemacht. Abgesehen davon, dass sie in der Schule Jesu waren. Aber er beruft eben Menschen, wie du und ich. Aber er beruft sie nicht zu einem blinden Aktivismus und sagt, seht die Not der Menschen da draußen, öffnet eure Augen, nehmt die Vollmacht in Anspruch, die euch gegeben ist, geht los, sondern bevor er das alles sagt, sagt er zu seinen Jüngern und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir suchen an vielen Stellen in unserer Gemeinde Mitarbeiter. In der Kinderarbeit, in vielen anderen Bereichen. Wir haben gestern auf der Gemeindeleitungsklausur darüber gesprochen und nachgedacht, dass uns immer wieder der Mitarbeitermangel packt. Einige werden müde und müssen mal ins Glied zurücktreten. Andere haben beruflich und in ihrem Lebensalltag, in ihrem normalen Lebensalltag viele Dinge zu tun. Und da suchen wir Mitarbeiter. Und wir vergessen bei unserem Suchen sehr oft das Beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und später dann schickt Jesus die, die so beten sollten, selber los. Das kann passieren. Wenn du betest, Herr, ich möchte gerne Mitarbeiter in meinem Arbeitsbereich, ich möchte gerne Mitarbeiter, mehr Mitarbeiter in unserer Gemeinde, kann es passieren, dass am Ende er dich selber sendet. Ich habe das mal vor einigen Jahren erlebt bei einer alten Dame, die sich schon innerlich auf die letzten Tage ihres Lebens so einrichtete und auf die himmlische Herrlichkeit und alles, was da auch im Vorfeld zu bedenken ist, an Beerdigungskosten und Platz auf dem Friedhof. Also sie war mit diesen Dingen beschäftigt. Aber sie war in einem Gebetskreis. Und dann hat Gott ihr in einem Gebetskreis aufs Herz gelegt, jeden Tag für Mitarbeiter in der Kinderarbeit zu beten. Und sie als alte Dame kam überhaupt nicht auf den Gedanken, dass Gott sie eventuell selber senden könnte. Denn sie fühlte sich viel zu weit weg, altersmäßig, kräftemäßig, von so einer aufregenden Kinderarbeit. Und dann fiel ihr eines Tages beim Sortieren ihrer Bücher, damit war sie auch immer wieder beschäftigt, weil sie ja den Nachkommen auch nicht zu viel Arbeit zurücklassen wollte, hat sie immer wieder aussortiert, fiel ihr ein altes Buch in die Hand mit Spielen aus ihren Kindertagen. Also mit so normalen Kreis- und Singspielen, was man früher auch in Familien und bei Festen sehr häufig gemacht hat, als es noch keine Computer gab, Computerspiele. Und sie blätterte darin, erinnerte sich an ihre Kinderzeit, an ihre Sonntagsschulzeit. Und dann ging sie am nächsten Sonntag mit diesem Buch zum Leiter der Kinderkirche und sagte, vielleicht kannst du das gebrauchen. Und er blätterte das Buch durch und sagte, könntest du vielleicht mal in der Kinderkirche uns erklären, wie man dieses oder jedes Spiel spielt? Und so wurde sie die letzten Jahre ihres Lebens zu einer festen Mitarbeiterin in der Kinderkirche. Sie machte immer den Einstieg mit einem Spiel aus diesem Buch. Bitte den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und es kann passieren, dass er dich dann selber schickt. Amen.